Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Soul of Coffee, dem Kaffee-Podcast von De'Longhi. Hier geht es um alles rund um das Thema Kaffee, angefangen beim Anbau, der Ernte und dem Handel bis hin zum Röstgrad der Zubereitung, Gesundheit und aktuellen Kaffeetrends. Mein Name ist Markus, ich bin Brandmanager bei De'Longhi und heute euer Gastgeber. In der heutigen Folge spreche ich mit einem Gast, der schon einmal bei uns war. Bei ihr habe ich gelernt, warum Kaffee der Wegbereiter für viele gesellschaftliche Entwicklungen war und warum auch entkoffeinierter Kaffee bitter schmeckt. Sie ist Wissenschaftlerin und hat sich in ihrer Forschung ganz dem Thema Kaffee verschrieben. Von der Biologie über die Kultur und Geschichte bis hin zur Technik ist sie eine echte Kaffee-Expertin und heute teilt sie ihr Wissen nochmal mit uns. Herzlich willkommen, Sarah Marquardt. Schön, dass du wieder bei uns bist.
Moin. Vielen Dank, dass ihr mich nochmal da habt.
Sarah, wir sprechen heute mal über ein anderes Thema, nämlich die kulturelle Bedeutung von Kaffee und zwar insbesondere die Bedeutung der Kaffeepause, was ja gerade in Zeiten von Homeoffice und Remote Work doch vielleicht ein bisschen anders ist als in der Vergangenheit. Aber bevor wir das tun, haben wir auch für dich wie immer drei schnelle Fragen zum Warm-up. Und hier kommt gleich die erste Frage. Was ist der unvergesslichste Ort, an dem du jemals einen Kaffee getrunken hast?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das erste Bild, das bei mir so hochgepoppt ist, war, als ich irgendwie Backpacken in Kasachstan war. Und da hatte ich irgendwie so ein Instant-Kaffee-Beutelchen und irgendwie war es kalt und Thermoskanne und wie man sich das halt so vorstellt in den Bergen. Und ja, das sieht man schon, dass Kaffee immer im Kontext seinen Stellenwert entfaltet, ne? Wo man ihn trinkt.
Also nicht der unvergesslichste Kaffee, aber doch ein sehr unvergesslicher Ort, um Kaffee zu genießen. Sehr schön. Die zweite Frage, wenn du nicht an guten Kaffee kommst, also wenn du zum Beispiel unterwegs bist, ja, in Kasachstan oder wo auch immer, dann lieber schlechten Kaffee oder gar keinen?
Lieber schlechten Kaffee, aber da ist auch immer so die Frage, was ist denn schlechter Kaffee, ne? Aber ich war mal irgendwie auf so einer Tagung und da gab es sehr, sehr viel hell gerösteten Kaffee, der relativ fruchtig ist. Und am dritten Tag brauchte ich unbedingt so einen richtig stark gerösteten, bitteren Kaffee. Bin dann am Ende des Tages noch in den Supermarkt und habe mir so eine Dose Kaffee gekauft und den ganz freudig aufgebrüht und genossen. Und ich glaube, den würde man vielleicht unter Umständen als schlechten Kaffee bezeichnen. Aber der war lecker.
Okay, also ganz eindeutig lieber schlechten Kaffee. Und die dritte Frage, hast du denn auch einen Lieblingskaffeebecher und wenn ja, wie sieht der aus?
Oh ja, das ist eine Reiseerinnerung an Seattle. Ich habe den in dem ersten Starbucks gekauft, der da an diesem Pike Place Market ist. Und der begleitet mich seit 3 Jahren jetzt. Und der ist schon ganz runtergeschmuddelt, ehrlich gesagt. Also ich spüle den regelmäßig, aber man sieht ihm sein Alter an.
Ja, auch Teil von Kaffeeritualen, ne? Diese Kaffeebecher. Sehr schön. Dann lass es doch mal so ein bisschen bei diesen Ritualen bleiben. Also du bist ja Wissenschaftlerin und wenn ich jetzt so an meine Uni-Zeit zurückdenke, dann habe ich das Gefühl, ich habe mehr Zeit in der Cafeteria verbracht als im Hörsaal. Wie hältst du das denn so mit deinen Kaffeepausen am liebsten?
Ja, ich glaube, das ist bei mir ganz ähnlich. In der Forschung ist es ganz essentiell eigentlich, dass man sich in der Cafeteria oder rund um den Kaffeeautomat in der Kaffeeküche eben trifft und sich darüber seine Forschungsthemen austauscht, neue Anreize findet oder auch einfach mal nur ein bisschen abschaltet vom Labor- und Forschungsalltag und das Gehirn entspannen lässt. Also definitiv ist bei mir auch so, also Cafeteria, jetzt in Corona-Zeiten eher der Kaffee-Vollautomat und auch nicht mit Kollegen, sondern alleine. Aber ja, doch.
Okay, und dann eher to go or to stay? Also nimmst du dir eher die Zeit für den Kaffee-Moment oder zelebrierst du das richtig oder bist du eher dann unterwegs, schnappst dir deinen Kaffee und dann geht's weiter zum nächsten Projekt oder zum nächsten Termin? Oder vielleicht beides?
Ich denke mal beides. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie viel Zeit bleibt. Bevorzugen würde ich es natürlich dann to stay, also die Kaffeepause auch entsprechend zelebrieren und der Kaffeepause zeitlichen Raum lassen. Es geht leider nicht immer. Und dann darf es oder muss es leider schon mal auch to go sein und ins Meeting mitgenommen. Ja, aber sowohl als auch eigentlich.
Ja. So, jetzt sprechen wir heute über die Kaffeepause, ne? Und das ist in dem Wort stecken ja so zwei Dinge drin. Und für viele ist ja Kaffee auch irgendwie Inbegriff der Pause, ne? Man sagt ja nicht, lass uns mal zusammen Pause machen, sondern man sagt eher, lass uns doch mal zusammen einen Kaffee trinken. Also ist so diese Kaffeepause im Büro ja mehr oder minder auch eine ganz offizielle Angelegenheit. Woher stammt denn dieses Ritual eigentlich und vor allem seit wann gibt es das? So lange, wie es Kaffeemaschinen in Büros gibt?
Eigentlich schon ein bisschen länger. Also da kann man über 100, 120 Jahre zurückblicken. Also am Ende der Industrialisierung, beziehungsweise davor, noch während der Industrialisierung, hat man relativ viel Alkohol während der Arbeit getrunken. Und man kann sich vorstellen, wenn man mit Maschinen hantiert und Alkoholkonsum, das geht mit Unfällen einher. Und dann haben sich die Firmeninhaber und auch die Gewerkschaften gedacht, hey, wir müssen unsere Belegschaft ernüchtern sozusagen und führen jetzt Kaffee ein, die Kaffeepause. Zum einen, weil die Arbeitszeiten damals noch eher zu 12-Stunden-Schichten waren und zum anderen eben halt natürlich auch, um die Unfälle ein bisschen runterzudrücken, also weniger Unfälle zu haben. Es hatte praktisch produktive Ursachen.
Also Mittel zum Zweck tatsächlich.
Exakt, um die Produktivität hochzuhalten und die Arbeitnehmer gesund zu halten. Und das hat sich dann über die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts dann eigentlich auch so manifestiert, dass in den 50er Jahren, dass zum Beispiel in den USA, in der Workers Union, in den Arbeitsverträgen sozusagen fixiert wurde, dass jeder Arbeitnehmer eben eine Kaffeepause zugesprochen bekommen soll. Und auch hier in Deutschland ist es so, dass zum Beispiel die IG Metall eine 15-minütige Kaffeepause als sogenannten Entspannungstreiber oder zur Entspannungszeit anrät. Also das ist schon global übergreifend so ein bisschen vertreten, dass die Kaffeepause eben dem Arbeitnehmer zugestanden wird.
Also doch offiziell, ja, okay, das wusste ich gar nicht. Du hast gerade schon gesagt, also auch über den Tellerrand hinaus in verschiedenen Ländern gibt es ja auch verschiedene Pausentraditionen oder auch Kaffeepausentraditionen. In Italien beispielsweise gehört der Espresso nach dem Essen dazu. In Schweden und Finnland gibt es die sogenannte Fika. Erzähl uns da mal so ein bisschen, was das Besondere an dieser Fika ist.
Jetzt hast du schon zwei ganz wichtige oder ganz sehr, sehr tradierte Arten der Kaffeepause angesprochen, zum einen den Espresso und zum anderen jetzt die Fika. Fika kann man so ganz grob übersetzen mit Unterbrechung einer Tätigkeit, um mit zum Beispiel Familien, Freunden oder eben auch Kollegen einen Kaffee zu trinken. Und dabei denkt man dann nicht eben an einen 5-Minuten-Kaffee, sondern schon eher an eine ausgedehnte Kaffeepause von einer halben Stunde bis zu 45 Minuten. Und in der Regel isst man da ein süßes Gebäckteil mit dazu und trinkt eben diesen Kaffee und tauscht sich dann mit seinen Freunden und Kollegen aus über den Kaffee hinweg und ja, zelebriert wirklich so eine Auszeit. Und das ist gerade im schwedischen und finnischen Raum essentieller Bestandteil der Kaffeepausenkultur.
Mhm. Das ist so unterschiedlich, die Kulturen der Kaffeepause, so unterschiedlich dann auch die Geschmäcker. Es gibt ja noch mehr, also Espresso, Café au lait. In Portugal heißt das, glaube ich, Galau oder ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Was trägt sich denn jetzt am besten in der Kaffeepause?
Ich denke, das kommt immer so ein bisschen auch auf den kulturellen Rahmen drauf an. Der Espresso in Italien zum Beispiel, das ist ja auch eher sowas, sag ich mal, zwischen Tür und Angel nach dem Mittagessen, dass man noch auf dem Weg zurück zum Büro in der Espresso-Bahn einen Kaffee zu sich nimmt. Da muss es sozusagen schnell gehen. Du hast den Café Galau angesprochen, da ist es ja schon, sag ich mal, was eher Opulenteres. Da nimmt man sich Zeit und auch im Deutschen, also Kaffee und Kuchen, ist ja auch eher sowas, wo man sagt, das ist was Ausgedehnteres, da muss man sich Zeit nehmen. Also kommt also immer ein bisschen darauf an, wann man die Kaffeepause einlegt und in welchem Kontext man die einlegt.
Absolut, also Gebäck oder Kuchen zum Kaffee finde ich persönlich ja auch großartig. Ich glaube ja auch, dass der Unterteller extra für das Stückchen Kuchen erfunden wurde. Du hast vorhin auch gesagt, das kommt ja so ein bisschen bei Mittel zum Zweck und sollte ja auch so ein bisschen die Produktivität erhöhen. Lass uns das doch vielleicht nochmal so ein bisschen aus der wissenschaftlichen Perspektive betrachten. Ne? Du kennst dich ja auch aus mit den chemischen und biologischen Zusammenhängen, die der Kaffee in unserem Körper hat. Also wie funktioniert das denn jetzt, diese positive Wirkung von Kaffee und die Kaffeepause auf unsere Leistungsfähigkeit?
Zum einen ist ja das wohlbekannte Koffein eine dieser Verbindungen, die als Neurostimulanz uns eben wach macht, uns antreibt, den Blutdruck vielleicht ein bisschen erhöht. und uns sozusagen dahingehend wieder produktiver macht. Und zum anderen gibt es aber auch Untersuchungen, die halt zeigen, dass diese warme Tasse in unseren Händen diese Wärme auf unseren Körper überträgt und uns wohl auch empfänglicher und empathischer macht für unsere Kolleginnen und Kollegen. Also dass wir denen eher zuhören, uns auch denen öffnen und eben, dass diese Wärme den Austausch anregt. Also es gibt wohl mehr Dinge im Café und am Café, die so einen Austausch eben fördern und so eine Kaffeepause.
Ja, jetzt hast du natürlich genau ein ganz aktuelles Thema angesprochen. Das ist ja in Büros häufig so der Fall. Du gehst zum Kaffeeautomaten und du triffst Kollegen vor diesem Automaten und du erfährst dort natürlich ganz viele Dinge, die du auf offiziellen Wegen sonst nicht erfahren würdest. Jetzt arbeiten viele von uns zu Hause im Homeoffice oder mobil. Wir treffen diese Kollegen nicht mehr. Was verändert sich denn hier?
Ich glaube, das ist ein riesengroßes Problem für die Arbeitskultur und auch für den Austausch zwischen Kollegen. Also die Kaffeepause ist ja eigentlich sozusagen die zentrale Institution neben dem gemeinsamen Mittagessen, wo man mit Kollegen anknüpfen kann. Und das fehlt während dieser aktuellen Corona-Krise doch, denke ich mal, den meisten von uns. Ich habe es von ein paar befreundeten Paaren gehört, dass die zum Beispiel dann jeweils aus ihren jeweiligen Homeoffice-Büros dann am Kaffeeautomat in der Küche treffen und sich sozusagen so gegenseitig updaten. Aber natürlich auch da, es ist schon ein Problem.
Ja, das ist spannend. Das machen wir tatsächlich auch, diese virtuellen Coffee Dates. Also man verabredet sich zu einer festen Zeit, 15 Minuten. Jeder holt sich vorher seinen Kaffee und dann macht man so eine kleine Video-Kaffeepause zusammen. Und trotzdem ist es natürlich ein bisschen was anderes als dieses Treffen und was du auch erzählt hast, dieses Gefühl, was sich da aus der Kaffeetasse und diesem Zusammensein so ein bisschen entwickelt. Es ist schon was anderes, ne?
Ja, ich glaube, dieser ganze Ritus fehlt. Also erstmal, dass man zur Kaffeemaschine läuft, sich da gemeinsam trifft, also dieses gemeinsame Treffen, dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit, der gemeinsamen Aktivität. Und dann natürlich auch ist ein Bildschirm schon auch irgendwo eine Unterbrechung von dieser menschlichen Wärme, sage ich jetzt mal. Das klingt vielleicht ein bisschen sehr gefühlsduselig, aber...
Ja, aber ich glaube, das trifft es genau, ja.
Ja, die moderne Technik hat dann doch noch ein bisschen Limitationen, sage ich mal.
Ja. Hast du vielleicht Tipps für unsere Hörer, wie so eine ideale Kaffeepause im Homeoffice aussehen kann? Also was kann man noch tun, um das ein bisschen angenehmer zu gestalten?
Also ich denke mal, wenn man an die Kaffeepause erstmal generell denkt, dann ist es ja vor allem auch der Vorgang des sich Zeit nehmens, also dieses bewussten Raumgebens im Tagesablauf, im Arbeitsalltag. Das heißt, ich würde wahrscheinlich empfehlen, erstmal den Raum zu wechseln, auch wenn es eine virtuelle Kaffeepause ist mit den Kollegen, also zum Beispiel das Notebook unter den Arm zu klemmen, in die Küche zu gehen zum Kaffeevollautomaten, dann da den Kaffee zu machen und dann dieser virtuellen Kaffeepause beizuwohnen. Also dieser Raumwechsel ist was ganz Wichtiges, damit man auch dem Körper und dem Geist symbolisiert, jetzt bin ich im Pausemodus, nicht mehr im Büromodus. Und dann eben dieses Zeitnehmen und dieses Antizipieren des Kaffeezubereitens, des bewussten Wahrnehmens, des Geruches, der Wärme und dann aber auch das bewusste Wahrnehmen des Kollegen oder der Kollegin, dass man da sich eben über das virtuelle Netz mit der Kollegin eben verbindet oder mit dem Kollegen. Also Zeit nehmen.
Ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube, das werde ich auch mal ausprobieren. Einfach mal den Raum wechseln. Ja, vielleicht einfach mal den Laptop mitnehmen zur Kaffeemaschine und die Pause da machen. Das ist eine gute Idee. Jetzt haben ja viele Menschen im letzten Jahr auch Kaffeevollautomaten gekauft für zu Hause, weil sie eben natürlich durch Homeoffice auch andere Kaffeetrinkgewohnheiten entwickelt haben. Ne? Früher hat man vielleicht seinen Kaffee oder Cappuccino unterwegs getrunken, in der Bahn, im Auto oder viele auch erst im Büro den ersten Kaffee getrunken. Jetzt bereitet man den schon zu Hause zu. Glaubst du, dass diese veränderten Arbeits- und Kaffeetrinkgewohnheiten auch einen nachhaltigen Einfluss auf unsere Kaffeekultur haben werden? Also, dass man vielleicht zum Beispiel statt am Bahnhof jetzt den Coffee to go schon zu Hause vorbereitet und dann einfach mitnimmt?
Ich glaube schon. Also, ich kann es ein bisschen in den USA beobachten. Da ist es schon so, dass zum Beispiel diese Out-of-Home-Kaffee Konsumgewohnheiten massiv abgenommen haben. Und ich glaube, das ist auch ein Trend, der beibehalten wird. Also zum Beispiel, du hast schon angesprochen, der Kaffee-Vollautomat, den sich die Leute gekauft haben, ist ja auch so ein bisschen so eine Art Ersatzhandlung für den Kaffee-Vollautomaten im Büro, dass man den jetzt auch zu Hause hat. Weil natürlich schon so ist, wenn man den ganzen Tag zu Hause ist und dann nur irgendwie den gleichen Filterkaffee irgendwann trinkt, das ist meist wahrscheinlich zu öde. Und zum anderen ist natürlich auch der Kaffee-Vollautomat der Inbegriff von, sag ich mal, Kaffee-Vielfalt und Auswahlmöglichkeit und auch ein bisschen Selbstbelohnung. Und ich glaube, um das vielleicht ein bisschen zusammenzufassen, meine ich, dass dieses individuelle Kaffee-Zubereiten zu Hause weiter zunimmt und einen Platz hat und der Out-of-Home-Genuss wahrscheinlich ein bisschen rückläufig wird, weil wir dann natürlich auch noch länger ins Homeoffice geschickt werden, nehme ich jetzt mal an, also ohne jetzt eine Prognose abgeben zu wollen, aber ich denke mal, das Homeoffice wird sich ja auch weiter durchsetzen.
Ja, wahrscheinlich schon, aber lass uns doch mal vielleicht so noch ein bisschen weiter in die Zukunft gucken. Irgendwann sind wir vielleicht auch in Büros zurück. Und was ich so beobachtet habe in den letzten Jahren, ist, dass diese Filter-Kaffee-Pump-Kannen, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, die gab es früher immer in den Büros, dann konnte man sich dann immer den Kaffee aus der Pump-Kanne ziehen, wusste aber nicht, ob der überhaupt noch warm ist. Und heute haben natürlich viele Unternehmen dann auch schon so Kaffeevollautomaten mit großer Vielfalt. Würdest du sagen, eine gute Kaffeemaschine ist ein Pluspunkt für den Arbeitgeber?
Definitiv. Also ich meine, bei meinem vorigen Arbeitgeber war es schon immer so, wenn da irgendwo auf dem Arbeitsvertrag stand, so viel Kaffee, wie ich will, ist inkludiert, dann war das für mich schon so, sag ich mal, ein Motivator. Ja, diese Pumpfilterkaffeekannen, das ist schon so ein Übel aus dem vorigen Jahrhundert, ne? Der war dann irgendwie abends kalt und bitter und morgens zu dünn oder wie auch immer. Und bei so einem Kaffee-Vollautomaten, wenn du einfach weißt, du gehst in die Arbeit und bekommst einen guten Kaffee, das gibt mir auch einfach ein bisschen sozusagen, ja, nicht Rettung über den Tag, aber ich weiß, ich komme immer an guten Kaffee und muss nicht irgendwie selbst vorplanen, dass ich mir daheim noch kurz einen mache, sondern ja, auf der Arbeit gibt es auch einen guten Kaffee. Also definitiv ein Plus für den Arbeitgeber, doch.
Also, lieber Arbeitgeber, wir halten fest, wir brauchen eine festgeschriebene Kaffeepause und wir brauchen eine gute Kaffeemaschine. Dann funktioniert es auch mit der Motivation und Produktivität am Arbeitsplatz.
Oh ja, bitte.
Sarah, hat sich denn die Art, wie du Kaffee trinkst, in den letzten Jahren auch durch deine Tätigkeit verändert?
Ja, ich glaube, die stärkste Veränderung, die ich so an mir selbst feststellen konnte, ist zum einen hat das Volumen, also wie viel Kaffee ich trinke, massiv zugenommen und invers korreliert, also gleichzeitig abgenommen hat, wie viel Zucker und Milch ich zu meinem Kaffee gebe. Also ich habe angefangen mit dem Kaffee trinken, so kurz vor dem Abitur, noch mit viel Milch und Zucker. Und mittlerweile trinke ich so, ich denke mal, 10 bis 12 Tassen pro Tag, aber schwarz. Und genau, also wie man sieht, von süß und cremig zu schwarz und stark.
Wow. Also du bist ja schon ein echter Kaffee-Junkie, kann man so sagen, ne?
Ja, voll. Aber es ist schon so, dass ich mich hier noch auf jeden Schluck einzeln freue, weil ich möchte es nicht als Sucht bezeichnen. Es ist schon noch so eine Liebe einfach. Und da kriegt man einfach nie genug von Liebe, ne?
Das klingt gut. Nimm uns doch mal mit auf die Reise in die Zukunft. Welche neuen Projekte und Kaffeeprojekte hast du geplant oder was steht so ins Haus bei dir?
Gerade aktuell forsche ich ja für ein Startup in den USA an einem Kaffee ohne die Kaffeebohne. Es hat vor allem den Hintergrund, dass durch den Klimawandel und der steigenden Nachfrage so eine gewisse Schere aus Angebot und Nachfrage entsteht oder gerade entstehen ist. Und man einfach nach Alternativen sucht, wie man auch in der Zukunft noch Kaffee trinken kann. Und da ist eben dieser Ansatz, dass man Kaffee ganz ohne die Kaffeebohne macht. Also indem man zum Beispiel Nebenprodukte aus der Lebensmittelindustrie, also blöd gesagt Abfallprodukte, die bisher keinen ökonomischen Nutzen hatte, indem man die dann upcycelt, also wieder einen neuen Wert gibt und die in einem Prozess zu Kaffee verwandelt ist. Also ganz ohne böse Chemie, sondern halt mit Fermentation, Extrakten aus anderen Naturpflanzen und die dann gemeinsam röstet und dann kommt was raus, das wie Kaffee schmeckt und wie Kaffee riecht und wie Kaffee sich anfühlt. Und das Ziel ist da halt einfach, dass wir auch noch in der Zukunft Kaffee trinken können und da nicht auf dem Trockenen hocken. Und ja, ich denke, das ist so ein Trend, der uns leider begleiten wird, weil eben Kaffee irgendwann auch mal endlich sein wird. Und der andere ist, denke ich mal, dass robuster Kaffee, der bisher immer ein bisschen geschmäht war als schlecht qualitativer Kaffee, auch der gerade so ein bisschen Revival erfährt. uns viele junge Bäuerinnen und Bauern gibt, die dem Robusta ein bisschen hinterher forschen und da durch intelligente Fermentation und Aufbereitungen da einen richtig tollen Robusta zaubern können. Und auch der Robusta, wie der Name schon sagt, ist die robustere Variante des Arabica-Kaffees und den kann man trotz Klimawandel wohl besser anbauen, in der Zukunft auch noch als Arabica. Also ja, das ist wohl so ein weiterer, ja, was heißt Trend, aber eine Entwicklung in der Kaffeewelt. Robusta kommt.
Wow, das sind spannende Projekte und definitiv zwei Themen, an denen wir nochmal ansetzen sollten und vielleicht nochmal eine separate Kaffeepause dazu abhalten sollten. Aber, liebe Sarah, jede Kaffeepause geht natürlich irgendwann auch mal vorbei. Und ich würde dir zum Schluss gerne wieder eine Abschlussfrage stellen und üblicherweise ist das eine Frage, die dir noch nie gestellt wurde, die du aber schon immer mal beantworten wolltest. Jetzt bist du natürlich schon zum zweiten Mal bei uns und kennst ja diese Frage schon und hast sie schon mal beantwortet. Deswegen würde ich heute ausnahmsweise mal davon abweichen. Und ich habe eine andere Frage, die mich interessiert, nämlich: Gibt es einen Kaffee, den du unbedingt einmal probieren möchtest und dazu noch keine Gelegenheit hattest?
Oh ja, ja, das ist 2020 noch heute durch Instagram und TikTok geflattert. Das war dieser Dalgona-Kaffee, das ist geschäumter Instant-Kaffee auf Eis mit Milch. Den habe ich leider noch nicht zubereitet und auch noch nicht probiert.
Ach nein, okay.
Ja, leider. Meine Schande über mein Haupt, aber das möchte ich noch unbedingt nachholen.
Das solltest du unbedingt nachholen. Absolute Empfehlung von meiner Seite. Ja, vielen Dank, Sarah. Wir sind am Ende des Gesprächs. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Das war eine ganz tolle Kaffeepause heute mit dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke, mir auch. Und jetzt muss ich erstmal meinen Kaffee trinken. Der stand nämlich die ganze Zeit neben mir, unangerührt. Ist bestimmt schon kalt, aber jetzt mache ich meine Kaffeepause.
Sei dir gegönnt. Vielen Dank, Sarah. Unseren Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufen, abonnieren und bewerten. Wenn ihr Fragen oder Feedback für uns habt, dann schreibt gerne an podcast-delonghi.de@delonghigroup.com. Mehr Infos zu der von Sarah kuratierten Sonderausstellung Kosmos Kaffee im Naturkundemuseum Karlsruhe verlinken wir euch in den Shownotes. In der nächsten Folge erklärt euch Sarah in Espresso-Länge, wie eigentlich das Koffein in den Kaffee kommt und warum es uns wach macht. Also seid gespannt und hört wieder rein. Bis bald.